wenn man das nicht angepackt bekommt einerseits, also tatsächlich eine neue Hoffnung irgendwie versprühen kann und gleichzeitig eine andere Wahrnehmung auch der Regierung erschafft und eine andere Kommunikation, dann könnte die AfD wirklich 2029 auf Platz 1 landen. Ich kann mir nicht vorstellen, und das ist die Hoffnung auch vieler Ukrainer, dass Trump dort nicht als Verlierer rausgehen will, sondern dass er ja einen Deal will, natürlich, dass er keine Beteiligung oder zusätzliche Finanzmittel der USA will, aber dass er auch nicht will, dass es am Ende so aussieht, dass Putin die Ukraine überrennt und Trump als Verlierer da rausgeht.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Paul Ronsheimer. Er ist Journalist, Kriegsreporter, Autor, Podcaster und stellvertretender Chefredakteur der Bild. In den vergangenen Jahren war er regelmäßig in der Ukraine und im Nahen Osten unterwegs, um sich die Situation vor Ort anzusehen und darüber zu berichten. Und das nicht ohne Risiko. Er war häufig direkt an der Front, erlebte Angriffe hautnah und wurde zuletzt im Libanon sogar vorübergehend festgenommen. Ich wollte von ihm wissen, wie es um die geopolitische Weltlage derzeit tatsächlich steht, ob wir Nachrichten und Krisen heute anders wahrnehmen als früher und ob es Hoffnung für den Krieg in der Ukraine und die Geiseln in Gaza gibt. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Paul, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über die sich quasi stündlich verändernde Weltlage sprechen zu können. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du hast es gerade eben schon gesagt, es war viel los dieses Jahr. Jetzt sagt man ja immer so schnell, naja, es wird alles schneller, es wird alles turbulenter, es wird alles unübersichtlicher und komplexer. Wie ist denn deine sozusagen professionelle Sicht auf die Dinge? Haben wir da so ein bisschen eine Wahrnehmungsverschiebung, weil wir heute mehr mitbekommen als vorher oder passiert wirklich deutlich mehr?
Also ich glaube, beides stimmt. Zum einen können wir durch Twitter und durch Social Media einfach sehr viel schneller alles irgendwie filtern und auch Nachrichten irgendwie ja viel schneller konsumieren, wie jetzt zum Beispiel in Sachen Südkorea, was dort passiert ist oder auch bei allem, was in Syrien gerade passiert, aber auch in der Ukraine. Also der Newsfluss ist stärker geworden. Aber ich glaube auch, dass die Weltlage sich massiv verändert hat. Also das ist schon so, dass wenn man sich dort anschaut, wie die ganze Lage sich entwickelt hat in den Regionen, dann sind die Nachrichten extremer geworden.
Damit hat sich auch die Berichterstattung verändert, auch für dich ganz persönlich deine Arbeit ein Stück weit verändert. Du hast inzwischen ja auch einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast, der deinen Nachnamen trägt und sehr regelmäßig erscheint. Plus wir haben natürlich, du sagst es schon, wir haben Social Media, wir haben aber auch TikTok, wo wir in Kriegsgebiete quasi live mit reinschauen können, was das Ganze natürlich auch nochmal fühlbarer, erlebbarer macht, aber natürlich auch algorithmusgesteuerter macht, was wir denn dann da sehen. Wie hat sich denn deine Arbeit in den letzten Jahren tatsächlich verändert dadurch?
Also meine Arbeit hat sich immer verändert, auch in den letzten 15 Jahren von einst rein Print oder sagen wir mal 20 Jahren von rein Print mit bisschen online zu live online zu TV, Video und dann eben auch Podcast. Ich glaube, das ist spannend im Journalismus, dass sich so viel immer so schnell verändert. Und das Podcasten, muss ich sagen, fühlt sich für mich am wenigsten nach Arbeit an, weil es oft ein Reflektieren ist, ein Nachdenken, ein Einordnen. Und auch das, was man eben in 1 Minuten, 2 Minuten Clips nicht erklären kann, kann man dort erklären. Und auch für mich als jemand, der mit vielen Menschen spricht, finde ich das eigentlich die Form, die am angenehmsten ist, ja, wenn jemand mal wirklich 30 Minuten sich Zeit nimmt für ein Thema und man das für und wieder diskutieren kann. Da gibt es eben so viel Grautöne, die man in anderen Formaten, sowohl im Fernsehen, aber eben auch in einem Artikel, einem Bericht nicht erreichen kann.
Ich sitze hier bei uns in München im Tonstudio und hier hängt an der Wand eine gerahmte New York Times Originalausgabe vom 12. September 2001. Hintergrund ist, dass es für mich so der erste einschneidende News-Moment war, den ich irgendwie so, ja, bis heute wie so ein, ja, fast schon so einen traumatischen Moment miterlebt habe und mitgefühlt habe. Und ich habe die Tage voll auf unser Gespräch so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich habe das Gefühl, wir haben uns damals, vielleicht ist das aber auch mein junges Ich, das da irgendwie damals die Wahrnehmung verklärt, aber wir haben uns damals Wochen und Monate mit dem 11. September beschäftigt und was passiert ist und wie es passiert ist, warum es passiert ist, wer daran Schuld hat und so weiter und so fort. Und ich habe heute das Gefühl, wenn irgendwas auf der Welt passiert, und damit meine ich jetzt gar nicht zwingend derart große Dinge wie der 11. September, sondern generell schreckliche, dramatische Entwicklungen, dann haben wir so einen kurzen Moment der Betroffenheit und erleben das mit, verfolgen die Nachrichten und dann switchen wir aber auch relativ schnell nach spätestens einer Woche oder bei ganz gravierenden Sachen vielleicht nach zweien, auch schon wieder zum nächsten Thema. Ist das was, was du auch wahrnimmst? Und falls ja, wie bewertest du das?
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung. Also tatsächlich ist der 11. September, ich weiß nicht, ob wir in einem Alter sind, ich werde nächstes Jahr 40, also bin jetzt 39, war 16 als, oder was, ja, oder 16 genau, muss ich gewesen sein, als 9/11 passierte. Und ich erinnere mich genau, wie ich dort am Fernseher hing und wie ich damals Süddeutsche, Spiegel, alles dazu verschlungen habe, was irgendwie passierte. Jetzt muss man sagen, es hat sich natürlich sehr, sehr viel durch den 11. September dann auch verändert und es hat eben Folgeentwicklungen gegeben, wie dann Afghanistan und Irak, die für sich genommen eben so groß waren, dass sie dazu geführt haben, dass das ganze Ereignis dann in einer Dauerhaftigkeit betrachtet wurde. Aber wenn wir mal ein Ereignis nehmen, was zumindest für Europa von ähnlicher Tragweite ist, der Krieg in der Ukraine. Da habe ich schon gemerkt, dass nach der Verteidigung Kiews, also so nach 4 Wochen eigentlich, danach das Interesse wirklich rapide abgenommen hat. Also als es dann darum ging, was passiert im Süden, was passiert im Osten der Ukraine, was ist mit Raketenangriffen. Also da wurde schon sehr viel weniger drüber diskutiert. Oder das Interesse war geringer. Ich glaube, in Talkshows oder auch in Medien taucht es immer noch sehr viel auf. Aber dieses Ereignis für sich, glaube ich, ist in einer Größe eigentlich zu bewerten, wo dann der Overdrive, so den, glaube ich, Leute dann schnell haben, dadurch, dass sie eben bei Twitter, also man muss ja unterscheiden zwischen Medienjunkies, wie wir es sind, und normalen Leuten, die weiß ich nicht, einmal am Tag Nachrichten schauen und dann vielleicht nochmal irgendwie auf den Nachrichtenseiten sind. Ja, also der Großteil der Deutschen, ich meine, es gibt ja nur 2%, die zum Beispiel X, beziehungsweise früher Twitter, konsumieren. Ich glaube, wir schauen da manchmal auch ein bisschen mit einer falschen Brille drauf. Also, aber ja, die Tatsache an sich, dass so viel gleichzeitig konsumierbar ist und auch alles so schnell geht, ja. Also, wenn wir zum Beispiel 9/11 schon X gehabt hätten, glaube ich, wäre auch da dieser Resonanzboden schneller weg gewesen. Also ich glaube schon, dass das Social Media viel verändert hat, weil die Leute auch abgestumpft sind. Sie erwarten eigentlich alles sofort. Ja, wer ist der Täter? Was ist genau passiert? Was gibt's für Videos? Und all das sorgt natürlich für eine Intensität ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber dann auch wieder für einen schnellen Abfall.
Führt es eigentlich auch dazu, dass, und das ist auch so eine Frage, die beschäftigt mich schon recht lange inzwischen, führt es auch dazu, dass wir Politikern heute mehr durchgehen lassen, dadurch, dass die natürlich auch genau wissen, naja, so in 2 Wochen kräht kein Hahn mehr danach. Ich hatte das Gefühl, vor ein paar Jahren also so die Zeit Gutenberg, Wolf und so weiter. Damals ist ja gefühlt jeder nach der kleinsten oder mindestens mal mittelgroßen Verfehlung zurückgetreten und wurde aus dem Amt buxiert. Und wenn man sich heute die auch in der deutschen Politik Skandale anschaut, dann ist da die Empörung zwar kurz mal da, aber dann auch schnell wieder weg und eigentlich die Notwendigkeit eines Rücktritts fast schon nicht mehr gegeben. Und wenn man dann in die internationale Politik schaut mit einem Trump, der sich ja irgendwie gefühlt wirklich alles erlauben kann und man fragt sich, so was muss eigentlich noch passieren, dann spielt es ja auch wieder auf das Argument ein. Wie blickst du da drauf?
Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich mit Medien so viel zu tun hat. Ich glaube, dass Politiker dadurch durchkommen, dass in den letzten Jahren sie einfach nicht genügend zur Verantwortung gezogen wurden. Also ich glaube, der Druck war geringer und Politiker haben gelernt, wenn sie ja für Bestimmtes einfach durchhalten und weitermachen, dann passiert nichts, auch bei der Frage der eigenen Verantwortung. Ja, ich meine, wenn wir jetzt auf die Bundestagswahl schauen, jetzt nicht, dass da in jedem Fall ein Skandal dabei wäre, der monokausal dazu führen sollte, dass jemand zurücktritt, aber dass die gleichen drei wieder antreten, die jetzt zumindest dieses Ampel-Aus zu verantworten haben, auch das ist ja durchaus überraschend. Also es ist, glaube ich, ein Grundsatz, dass weniger Politiker Verantwortung übernehmen für ihr Handeln.
Ich habe in den letzten Wochen viel mit Zeitzeugen gesprochen, die auch teilweise den Holocaust überlebt haben. Wir haben viel über Politik gesprochen, wir haben viel über die AfD gesprochen und es gibt ja zum Beispiel von Margot Friedlander auch dieses erschreckende oder mahnende Zitat, so hat es damals auch angefangen. Irgendwie, wenn man sich heute Politik anschaut in Deutschland, merkt man, und das, da haben mir zumindest diese Zeitzeugen auch alle zugestimmt, dass Populismus heute eigentlich so gut in jeder Partei angekommen ist und es eigentlich fast nur noch so ein Wettkampf ist, nach der am besten zu verkaufenden einfachen Lösung, es aber gar nicht mehr so richtig darum geht, wirklich die komplexen Themen anzugehen, zumindest in der Außenkommunikation, wirklich die komplexen Themen anzugehen und auch die komplexen Lösungen dazu zu finden und zu erklären. Nimmst du das ähnlich wahr?
Ich glaube, Populismus hat es schon immer gegeben. Also wenn man sich Wahlkämpfe anschaut, auch der letzten Jahrzehnte von Kohl über Strauß bis Schröder, da gab es immer eine Vereinfachung bei der Frage, was tut man nicht. Der Wahlkampf zwischen Schröder und Merkel, der am Ende so knapp war, wir erinnern uns an den Professor aus Heidelberg, Paul Kirchhoff, die Debatten um den Irakkrieg. Also ich glaube nicht, dass sich da so viel verändert hat, aber es wird durch die Userbeteiligung und damit eben auch Menschen, die ein bestimmtes politisches Bild haben und die eben nicht journalistisch betrachtet oder wie es journalistisch sein sollte. Ich glaube, auch Journalisten leiden darunter, dass sie bestimmte zu viel eigene Meinung mit reinbringen, aus meiner Sicht. Dadurch wirkt es natürlich in der Öffentlichkeit so, dass alles noch sehr viel dramatischer und krasser geworden ist. Und ich glaube, natürlich hat es auch mit den Politikerbildern in bestimmten Ländern zu tun. Also Donald Trump, der X so genutzt hat, wie er es nutzt und andere soziale Medien. Und das hat auch in Deutschland verfangen, dann am Ende mit der AfD.
Du hast ja auch eine Dokumentation über Ostdeutschland gemacht im Zuge der Wahlen dort und hast dich sehr intensiv mit der AfD beschäftigt. Wie groß siehst du denn die Gefahr dieser die von dieser Partei ausgeht? Übertreiben wir da in den Medien manchmal oder ist es eigentlich noch viel schlimmer?
Ich glaube, es kommt darauf an, um wen es da geht. Also wenn wir uns anschauen, was Björn Höcke in der Vergangenheit gesagt hat, was er will, was zum Beispiel bei der jungen Alternative los war, wie sie es geschafft haben, Jugendliche eben mit ihren Botschaften zu erreichen, dann glaube ich schon, dass die eine Partei eine große Gefahr für die Demokratie darstellt und dass eben große Teile dort oder entscheidende Teile rechtsextrem sind und dass sie bestimmte Ideen haben für Deutschland, die verheerend wären. Aber sie kommen an, auch deshalb, weil ihre einfachen Ideen verfangen, aber weil auch eben die etablierten Parteien bestimmte Wählergruppen nicht mehr ernst genommen haben. Und Mein Gefühl ist, dass nicht die jetzige Wahl entscheiden wird, sondern tatsächlich die Wahl dann wieder in 4 Jahren. Also 20, was ist dann, wir wählen 2025 oder 2029, dass die Wahlen entscheidend werden. Und das ist es, glaube ich, was die Lage so brenzlig und gefährlich macht.
Sind wir da eigentlich sowohl auf Seiten der Medien als auch auf Seiten der Politik nicht ehrlich genug den Wählern gegenüber, was da in diesen 4 Jahren auf uns zukommen kann? Stichwort Klimaziele erreichen und Klimakatastrophen, die schlimmer werden und alles, was wir dagegen tun müssen. Stichwort die geopolitische Lage mit all den aufgeheizten Situationen, die wir da haben, die durchaus auch eskalieren könnten. Müssten wir da vielleicht auch ehrlicher sein und sagen, da ist wirklich eine ganz reale Gefahr da, die auch vielleicht den Wohlstand jedes Einzelnen beeinflussen kann, zumindest mal?
Absolut. Und ich glaube, wir erleben das gerade auch wieder in diesem Wahlkampf, dass bestimmte Themen nicht so besprochen werden, wie Politiker sie im kleinen Kreis bewerten würden. Nehmen wir das Beispiel Krieg in der Ukraine, wo jetzt Annalena Baerbock gesagt hat, natürlich kann man sinngemäß nicht ausschließen, dass es irgendwann Friedenstruppen geben könnte. So, das wird versucht jetzt in der Debatte kaputt zu machen, weil das eine unschöne Konsequenz für die gesamte, ja, demokratische Mitte hätte, also SPD, CDU, aber auch FDP. Und ich glaube, dass es durchaus Sinn machen könnte, darüber zu sprechen, dass zum Beispiel für den Fall, dass Donald Trump Präsident wird und er sagt, wir schicken aber keine US-Truppen dahin, sondern wir wollen europäische, also deutsche, dass es da dann darum geht, dass man Truppen schicken könnte, müsste. Aber solche Reizwörter will man eben im Wahlkampf vermeiden. Oder das Beispiel Rente. Die Frage, was mit der Demografie passiert, da tun sich insbesondere Parteien wie die SPD, aber auch die CDU schwer, klare Wahrheiten auszusprechen und wollen das Wählerklientel der älteren, alternden Bevölkerung nicht verschrecken. Und das sind jetzt so 2 Beispiele, glaube ich, wo wir wirklich nie wirklich mit offenen Karten spielen, weil natürlich auch, und das ist jetzt durchaus selbstkritisch gemeint, diese Parteien wissen, dass die Medien das aufnehmen würden und über die Konsequenzen sprechen würden. Also auch die Headline-getriebene Politberichterstattung sorgt natürlich dafür, dass Politiker durchaus Sorge haben, bestimmte Themen offen zu diskutieren.
Aber ist das nicht genau die Entwicklung, die am Ende des Tages spätestens 2029 dann Parteien wie der AfD oder einem BSW in die Karten spielen, weil die ja diejenigen sind, die dann behaupten, die einfachen Antworten zu haben für das, was dann vielleicht eintritt, wovor die anderen Parteien nicht ehrlich genug gewarnt haben?
Ja, das kann passieren. Ich glaube, es kommt jetzt sehr stark darauf an, was eine neue Regierung, ich denke mal, die alte wird es zumindest in der Form nicht mehr geben, also eine Ampel können wir, glaube ich, ausschließen, also was eine neue Regierung schaffen wird, an den Problemen, diese Probleme wirklich anzupacken, wenn wir uns anschauen, wo wir im Wettbewerbsvergleich stehen, wenn wir die Entlassungen sehen, die es gibt in Deutschland, wenn wir uns anschauen, wie getrieben da unsere Konjunktur auch ist. Also ich glaube, wenn man das nicht angepackt bekommt einerseits, also tatsächlich eine neue Hoffnung irgendwie versprühen kann und gleichzeitig eine andere Wahrnehmung auch der Regierung erschafft und eine andere Kommunikation, dann könnte die AfD wirklich 2029 auf Platz 1 landen. Wir haben das ja zum Beispiel bei der FPÖ in Österreich bereits gesehen. Das bedeutet nicht, dass sie dann ab dem Jahr schon regieren könnten, aber sie würden definitiv stärker.
Du warst gerade erst wieder in der Ukraine. Du warst über die letzten Jahre sehr viel dort, hast auch enge Verbindungen dorthin und bekommst ganz gut mit, wie die Lage dort ist. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal da in die Regionen hineinschauen und auch an die Front schauen? Olaf Scholz war ja jetzt gerade die Tage wieder dort. Wie ist denn die Lage tatsächlich und wie groß ist die Angst vor Donald Trump und den Drohungen, die er ja im Wahlkampf immer wieder deutlich gemacht hat, die du gerade auch schon angesprochen hast, sich aus der Region zurückzuziehen, die Finanzmittel zu streichen, die Lieferung von Rüstungsgütern einzuschränken?
Also die Lage war tatsächlich noch nie so dramatisch wie jetzt, das muss man ganz klar so sagen. Also vielleicht vergleichbar in Wahrheit wie zu Beginn des Krieges, wo man dachte, dass die Russen Kiew überrennen würden. Das schaffen sie jetzt nicht, aber es ist nach dieser Situation die schwierigste. Warum? Den Ukrainern fehlen überall Truppen, also tatsächlich Männer, die an der Front sind und kämpfen. Die Russen sind ihnen zahlenmäßig wirklich maximal überlegen. Das zweite sind die Waffen, also die Tatsache, dass die Ukrainer aus dem Westen zwar noch Waffen bekommen, aber was die Anzahl angeht, auch was die Munition angeht, längst nicht das erreichen, was die Russen erreichen. Da reden wir von einem Ausgleich von 10-1. Das bedeutet, wenn die Russen 10-mal schießen, können die Ukrainer nur einmal antworten in bestimmten Frontteilen. Und es fehlt mittlerweile auch in der ukrainischen Bevölkerung immer mehr an Glauben daran, dass es wirklich eine Siegmöglichkeit in dem Sinne gibt, wie sie Zelensky lange vorgegeben hat. Er hat jetzt seine, also der Präsident, er hat seine Rhetorik bereits sehr verändert. Also wenn man sich anschaut, dass er am Anfang fast jahrelang davon gesprochen hat, dass es ausschließlich mit einem Sieg, also einer Eroberung des gesamten Territoriums ausgehen kann, dieser Krieg, dann sagt er jetzt bereits, dass die Ukraine bereit wäre zu verhandeln und auch vorübergehend auf Territorium zu verzichten, sinngemäß. Das wiederum zeigt, wie die Lage an der Front ist, wie dramatisch sie ist. Und es ist aber eben nicht so, dass die Ukraine es in der Hand hat. Also was macht der Westen, was macht Donald Trump? Und vor allem wird Putin auf ein Angebot der Waffenruhe so reagieren, wie sich der Westen das wünscht. Und was ist, wenn er das nicht tut? Wären dann die USA oder Europa bereit, die Ukraine maximal aufzurüsten? Wäre Trump bereit, weitere Waffen zu liefern? Also das ist, glaube ich, die große gefährliche Situation. Und das andere ist eben, dass die Ukrainer sagen, was ist, wenn es eine Waffenruhe gibt? Bedeutet das nicht am Ende, dass die Russen sich so aufstellen, dass sie in 3-4 Jahren wieder Kiew angreifen können? Also das sind die Fragen, über die momentan gesprochen wird und dann eben auch die Frage, wie so eine Waffenruhe zu sichern wäre. Die Ukrainer sind extrem müde, erschöpft. Ich gehe nicht davon aus, dass sie diesen Druck gerade im Osten und im Süden lange standhalten können. Also wir müssen davon ausgehen, dass wenn es so weitergeht, Russland noch sehr viel mehr Städte und Dörfer mit sehr, sehr hohen Verlusten zwar, aber doch erobern kann.
Und das in einer Situation, wo wir jetzt langsam in die kalten Wintermonate kommen, was das Ganze ja noch weiter verschärft. Olaf Scholz hat gerade erst heute wieder im Bundestag seine Taurus-Entscheidung damit begründet, dass er ja die Eskalation dieses Konflikts vermeiden möchte oder verhindern möchte. Wie groß siehst du denn die Gefahr an der Stelle tatsächlich, dass es zu einer Eskalation mit Russland und der NATO am Ende des Tages kommen könnte?
Also ich glaube, dass Russland zu allem bereit ist, gerade Wladimir Putin, und dass wir uns psychologisch da immer noch nicht drauf eingestellt haben, dass wir das Ziel sind, dass der Westen das Ziel ist, dass westliche Staaten angegriffen werden könnten, denn das wäre natürlich der nächste Schritt. Ob das am Ende so kommt, liegt auch, glaube ich, daran, wie bereit wir sind, in Abschreckung zu investieren oder ob wir Putins Lügen wieder glauben, dass er an einer bestimmten Stelle aufhören würde. Und glaube ich, das ist gerade eine sehr entscheidende Phase des Krieges, wo es hingeht. Das kommt natürlich am Ende auch sehr darauf an, was die USA tun werden, denn denke, ohne die USA wird es sehr schwierig.
Schätzen wir denn Donald Trump eigentlich an der Stelle richtig ein? Den Schaden, den er diesem Land zufügen wird, das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber wie siehst du denn überhaupt die gesellschaftliche Situation in den USA und die Gefahr, die damit einhergeht, dass, wenn wir zum Beispiel das Thema Zölle, was er ja ganz groß die letzten Wochen auch immer wieder angesprochen hat, wenn das Thema tatsächlich so kommt, wie er es propagiert, dass wir ja dann auch sehen werden, dass die Inflation in den USA vermutlich noch weiter angetrieben wird und das vermutlich zu noch mehr Unruhen oder zumindest mal zu einer größeren Spaltung im Land führen wird. Wie groß siehst du denn die Gefahr für die US-amerikanische Gesellschaft durch eine Trump-Regierung und vor allem die Gefahr für die, ja, für das Miteinander in diesem Land?
Also ich bin kein Wirtschaftsexperte, was den Zoll angeht, aber wenn man sich anhört, wie das analysiert wird, dann muss man davon ausgehen, dass Trump eben darauf aus ist, eine Art von Deal zu schaffen, beziehungsweise es dann darauf ankommen zu lassen, dass die Europäer bereit wären, Gegenzölle zu erheben, was besonders Deutschland schaden würde. Also tatsächlich ist das, was Trump macht, schadet und wirkt am meisten in Deutschland, was uns natürlich gerade angesichts der eigenen Angeschlagenheit im wirtschaftlichen Sektor durchaus Sorgen machen muss. Und das hat natürlich großes Potenzial. Was die Frage des Umgangs mit der Ukraine angeht, ich glaube nicht, dass die USA bereit sind, US-Soldaten in die Ukraine zu schicken, auch zur Absicherung des Friedens. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Also, dass es dann eine Friedenstruppe aus europäischen Soldaten wäre. Allerdings ist die andere Frage, zu was sind sie überhaupt noch bereit? Also, was sind sie bereit zu zahlen? Was sind sie bereit zu tun? Da sind jetzt mal die ersten Nominierungen, die er vorgenommen hat, also gerade sein Sondergesandter für die Ukraine, der ehemalige General oder auch der Verteidigungsminister oder die Verteidigungsminister, über die jetzt diskutiert werden, das sind keine Hasardeure im Sinne, dass man die Ukraine im Stich lassen sollte. Also ich kann mir nicht vorstellen, und das ist die Hoffnung auch vieler Ukrainer, dass Trump dort nicht als Verlierer rausgehen will, sondern dass er ja, ein Deal will natürlich, dass er keine Beteiligung oder zusätzliche Finanzmittel der USA will, aber dass er auch nicht will, dass es am Ende so aussieht, dass Putin die Ukraine überrennt und Trump als Verlierer da rausgeht.
Wie bewertest du in dem Kontext denn die, naja, zumindest mal indirekte Kriegsbeteiligung Nordkoreas auf bisher vor allem russischem Gebiet und die damit verbundene Meldung heute, dass Russland Nordkorea nun wohl bei seinem Atomprogramm unterstützen möchte?
Das ist absolut besorgniserregend, weil es zeigt einmal mehr, dass dieser Krieg längst auf einer Weltebene Konsequenzen hat und auch dort spielt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dringend mehr diskutieren muss.
Jetzt haben wir ja da noch so ein anderes Pulverfass, nämlich den Nahen Osten und alles, was sich dort so ereignet. Du warst auch dort in der Region viel unterwegs, hast auch eine zumindest mal kurze Haft im Libanon hinter dir. Wir haben jetzt den Waffenstillstand. Ehrlicherweise, ich war zumindest mal ansatzweise beeindruckt, dass Biden als sozusagen Lame Duck hier das mehr oder weniger zumindest teilweise durchgedrückt hat. Siehst du da Hoffnung, dass wir eine Entspannung in der Region in den nächsten Monaten sehen werden?
Ich habe die Hoffnung, dass auch die Präsidentschaft von Donald Trump dazu führen könnte, dass es eine Art von Entspannung gibt. Warum? Weil das Verhältnis von Biden und Netanyahu sehr angespannt war. Das ist, glaube ich, das Wort von Netanyahu bei der Frage, was den Krieg angeht, doch höher zu bewerten ist. Und Trump hat in seinem Wahlkampf auch sehr viel muslimische Wähler angesprochen, auch mit dem Versprechen, dass er Kriege beenden wird. Gleichzeitig hat er in seinem Umfeld viele, die Netanyahu nahestehen, wie er selbst, aber auch Jared Kushner, der selbst jüdisch ist, und andere in seinem Umfeld. Von daher, ja, bleibt abzuwarten, ob Israel dann darauf reagiert. Ich glaube, dass diese maximale Eskalation, die wir befürchtet haben, auch in den vergangenen Monaten, gerade was den Iran angeht, jetzt erst einmal abgeschwächt ist. Ich glaube, weder der Iran noch Israel haben ein Interesse an einem wirklich großen Krieg. Das wird sich ändern, denke ich, wenn der Iran wirklich kurz davor steht, Atommacht zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Israel bereit dazu ist, dass man das zulässt, und dann wird es eine neue Eskalation geben. Der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel, der wird weitergehen in unterschiedlicher Form, mal heiß, mal kalt. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich glaube nicht, dass Stand jetzt ist wirklich dort einen dauerhaften Waffenstillstand, den es ja jetzt gibt, aber der dann wieder gebrochen wurde, insbesondere eben an der Grenze gibt. Ich denke, das wird weiter lodern, das macht die Lage natürlich gefährlich. Und in Gaza ist das Problem oder das Drama, dass die Geiseln immer noch dort in Tunneln oder wo auch immer von der Hamas versteckt werden, dass es da weiter keinen Deal gibt und auch die Frage der politischen Zukunft Gazas eben ungelöst bleibt. Also dass wir dort auch wenig Diskussionen oder sagen wir mal konstruktive Vorschläge aus Israel hören, wie es denn in Gaza weitergehen kann. Und das ist, glaube ich, schon länger das Problem.
Wir reden ja noch über sehr viele Geiseln, die dort gefangen gehalten werden. Wie groß siehst du denn die Chance, dass da wirklich noch ein großer Teil dieser Geiseln A, überhaupt lebt, beziehungsweise in einem gesundheitlichen Zustand ist, der sie befähigt, das noch weiter durchzustehen und dass wir diese Geiseln dann auch tatsächlich frei bekommen werden?
Also wie es den Geiseln dort wirklich geht, kann ich nicht sagen. Aber natürlich müssen wir davon ausgehen, dass es dramatisch ist. Also das, was wir auch dort von Augenzeugen, also von freigelassenen Geiseln gehört haben. Und jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, der vergeht, ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Denn wir hören ja auch, dass einige von denen wir dachten, sie seien noch am Leben, dass sie längst tot sind. Auch da wird die Frage sein, wie viel Druck macht die US-Regierung sowohl auf die Hamas und möglicherweise auch auf Israel, dort jetzt zu einer Lösung zu kommen. Trump hat jetzt in den letzten Tagen noch einmal getwittert und gesagt, dass er verlangt, dass diese Geiseln jetzt umgehend freigelassen werden müssen. Man wird sehen. Ich glaube, es hängt sehr von der neuen US-Administration ab, ob jetzt kurzfristig noch etwas passiert, also unter Joe Biden, kann ich mir schwer vorstellen.
Während da vielleicht ein bisschen Hoffnung am Ende des Tunnels irgendwo aufflammt, haben wir die Tage wieder neue Nachrichten und neue Meldungen aus Syrien bekommen, dass sich dort die Lage auch wieder verschärft. Wie blickst du auf Syrien momentan?
Also Syrien hat mich wirklich absolut überrascht und ich hätte nicht gedacht, dass sie in so einer kurzen Zeit tatsächlich es schaffen würden, so ein großes Gebiet zu erobern. Da wird die Frage sein, wie mächtig und wie wirkungsvoll ist die Unterstützung Russlands und des Irans noch für das Regime? Oder ist Russland so geschwächt, auch durch die eigenen Verluste im Krieg in der Ukraine, dass man den syrischen Diktator Assad dort nicht in der Form unterstützen kann, wie man das noch vor 5 Jahren konnte? Das werden wir, glaube ich, in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen sehen. Allerdings scheinen die Dschihadisten, Islamisten, wie auch immer man sie nennen will, ich glaube, das Wort Rebellen ist zu romantisieren oder verharmlosen, denn sie stehen eben für eine Form des Islamismus, dass sie sehr schnell vorankommen, liegt auch an der Unterstützung der Türkei. Und ich gehe davon aus, dass wir eine gewisse dauerhafte Teilung dort erleben werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es schaffen, tatsächlich das gesamte Land zu überrennen und zu erobern, beziehungsweise dass Assad es schaffen könnte, bestimmte Bereiche wieder zurückzuerobern. Aber die Frage wird sein, reicht das? Also was passiert mit den anderen Gebieten?
Könnte das Engagement Russlands für das Assad-Regime vielleicht auch ein Indikator dafür sein, um für uns zu bewerten, wie es dem System Putin am Ende des Tages wirklich geht, beziehungsweise wie groß da die Kapazitäten auch noch sind, Konflikte weiter voranzutreiben oder dann an anderer Stelle auch Verbündete zu unterstützen?
Also, dass Russland geschwächt ist militärisch, ist, glaube ich, vollkommen klar, dass sie jetzt nicht unbegrenzt unterstützen können. Ich meine, wir sehen ja daran, dass sie Hilfe aus Nordkorea brauchen, dass sie eben den Ukraine-Krieg alleine nicht gewinnen können und sie wahnsinnig viele Truppen dort verloren haben. Ich glaube auch, dass diese Debatte, die wir am Anfang sehr intensiv geführt haben nach der Nichteroberung Kiews, wie schwach die russische Armee tatsächlich ist, dass sich das jetzt wieder ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat und wir ganz viel über die Schwäche der Ukrainer sprechen, aber eben weniger über den Zustand der russischen Armee. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass sie große Probleme haben, Soldaten zu finden, dass sie Kursk immer noch nicht innerhalb Russlands zurückerobert haben. Und ja, ich glaube nicht, dass sie in der Lage sein werden, Assad wirklich großflächig dort zu unterstützen.
Wenn wir zum Abschluss nochmal selbstkritisch auf die Rolle der Medien schauen. Wir haben wahnsinnig viele komplexe Konflikte. Wir haben Herausforderungen, die in den nächsten Jahren sich weiter verschärfen werden und auf uns zukommen und auch auf diese Gesellschaft zukommen. Was müssen wir als Medien denn aus deiner Sicht, und ich weiß, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber was müssen wir als Medien denn besser machen? Wo müssen wir besser werden, um Menschen besser aufzuklären, um Menschen vielleicht auch nicht mit zu reißerischen Headlines, sage ich jetzt mal, in die falsche Richtung zu locken, wenn der Inhalt des Artikels vielleicht aber doch ein anderer ist oder die Kernaussage vielleicht doch in eine andere Richtung geht, wie auch immer. Also siehst du Punkte, wo du sagen würdest, da müssen wir in der Rolle der Journalisten, in der Rolle der Medien besser werden?
Also erstens weniger Meinung, mehr Nachrichten, klare Analyse. Zweitens, glaube ich, mehr Stimmen zulassen im komplexen Gebilde. Ich glaube, dass zu oft die gleichen Leute zu Wort kommen. Ich meine damit jetzt nicht Politiker, sondern eher auch Journalisten oder Analysten. Und das Dritte, mehr eigene Reflexion und auch durchaus einmal zugeben, wenn wir bestimmte Dinge noch nicht abschließend bewerten können, noch nicht wissen, mehr Reflexion, mehr Klarheit und Transparenz, wenn bestimmte Fragen ungeklärt sind. Das verträgt sich nicht immer mit schnellen Headlines. Aber ich glaube, es gibt einerseits die Frage einer Nachricht, die klar ist. Dann gibt es auch kein Problem mit einer Headline. Und wenn eine Nachricht nicht klar ist, dann muss man sie eben offener formulieren mit einer Frage oder mit einer gewissen Zurückhaltung. Und ja, da hast du vollkommen recht, da sind natürlich die Medien mitgefragt.
Dann danke ich dir erstmal für deine Zeit und dass wir so einen etwas wilden Ritt durch die Weltlage machen konnten und wünsche dir alles Gute für deine Arbeit und ein gutes Durchhalten in all den Krisenregionen, in denen du dich so bewegst.
Daniel, danke dir sehr, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Dankeschön.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.